Der Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des eigentlich überragenden Oenningschen Fußball-Podcast. Meine Gäste sind heute, wen wundert's, mal wieder Jasper und Stefan. Moin in die Runde.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ja, ganz, ganz kleines Rüffel direkt zu Beginn und eine Bezugnahme zur vergangenen Folge. Denn da ging es tatsächlich ja um Renice Jeggi, der sich im Doppelpass scheinbar verhaspelt haben soll. Aber wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht Renice Jeggi vom 1. FC Kaiserslautern war, sondern dass es Lauterns damaliger Aufsichtsratspräsident Robert Wieschemann war.
Du meinst Robert C. Wieschemann, oder?
Nee, ich glaub, der hat leider kein C im Namen, auch wenn das angebracht wäre, wie ich finde. Der hat ja tatsächlich da sehr rumgedruckst. Ich habe mir das nochmal angehört. Er saß ja da und hat angefangen und hat gesagt, wir haben ein, und das haben sich ja alle über ihn belustigt. Dann hat er es geschafft, den Satz zu sagen, wir haben ein Defizit. Und dann kam er auch nicht weiter, dann haben sich wieder alle über ihn belustigt und nach 10 Minuten hat er dann gesagt in etwa, wir haben ein Defizit an Durchblick. Und ja, ja, der gute Mann ist aber auch mittlerweile vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren gestorben. Deswegen lästern wir jetzt hier natürlich nicht weiterhin über ihn, sondern es gibt den nächsten Rüffel. Jasper, der geht wieder an dich. Denn du hast in der letzten Folge ja gefragt, von wem denn das Lied Ein Rudi Völler kommt. Und die Auflösung war, dass es von Klaus und Klaus käme, was aber falsch ist.
Ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Ich fand, beim ersten war es eher ein kollektives Versagen von uns dreien, weil dann da irgendein Name gefallen ist und wir uns alle drei da irgendwie so drauf geeinigt haben. Ja, aber dass der Song nicht von Klaus und Klaus kommt, das ist mir im Nachhinein dann auch aufgefallen. Also seht es mir nach. Nicht nur ihr beide, sondern auch alle, die sich das hier irgendwie anhören. Aber Julian, sind dir denn jetzt Klaus und Klaus ein Begriff? Hast du da dir die Songs irgendwie nochmal angehört? Kannst du das vielleicht doch?
Ja, pass auf. Also, du hast ja das Lied erwähnt, da steht ein Pferd auf dem Flur. Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe es mir dann angehört und hatte natürlich direkt dann die Melodie im Kopf, die ich kenne. Und zwar geht das Lied ja in etwa so. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Ah. So in die Richtung. Ja, und das kennt man natürlich aus dem Fußballkontext. Also ich kenne es zumindest aus dem Fußballkontext. Beispielsweise, wenn Jens Lehmann das Tor gehütet hat, dann hieß es ja oftmals, da steht ein Arschloch im Tor. Ja, ja, ein Arschloch im Tor. Ja, ja, ein Arschloch im Tor. Das ist so hässlich.
Ja, Jens Lehmann darf man offiziell weiter sich drüber lustig machen. Finde ich gut.
Ja, solange die Kettensägen hier bei mir in der Hansestadt in Hamburg alle vergriffen sind und der nicht bei mir direkt um die Ecke wohnt, können wir das hier gerne machen.
Na, solange du ihm dir nicht die Sicht auf die Elbe versperrst, sollte alles in Ordnung sein.
Ja, wer weiß das schon, wo der hier noch irgendwelche Wohnungen hat. Ja, nee, aber freut mich dann doch, dass du jetzt hier mal so direkt dein musikalisches Talent mal wieder unter Beweis stellen konntest. Und ich hoffe, dass auch noch so 10 bis 15 Personen hier weiter jetzt dran geblieben sind. Nach ein bisschen mehr als 3,5 Minuten. Mal gucken.
Also ich habe mir ja sowieso gedacht, dass ich jetzt umsatteln und einfach den Oenningschen Musikpodcast mache, in dem ich alleine singe. Ich glaube, da gibt es sehr viel Interesse seitens unserer Hörerinnen und Hörer.
Also mich hat dein kurzes Ständchen eben sehr überzeugt, absolut.
Danke.
Jeden Ton getroffen.
Danke. Und warum sollte ich auch nicht jetzt in das Musikgebiet ausweichen, wenn auch ein Joshua Kimmich jetzt auf einmal im Tatort mitspielt.
Ah, bevor wir überleiten, noch einen Witz. Ich wollte sagen, die Noten triffst du so sicher wie Francis Kiyoyo die Elfmeter.
Ja, okay, das war zu spät, deine Pointe.
Ja, tut mir leid, wenn du so schnell überleitest.
Ja, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen besseren Wortwitz noch irgendwie erwartet, aber ja, über Francis Kiyoyo darf man sich auch gerne lustig machen.
Ja, ganz schön harte Kritik jetzt hier.
Ich weiß auch nicht, woher kommt die Schärfe, Jasper?
Ja, ja. Aber zurück zu Joshua Kimmich. Ich hätte ja eher mit wem anderen gerechnet im Tatort.
Und zwar?
Ja, Toni Tapalovic, der ist doch jetzt ohne Job, hätte ich mir vorstellen können.
Ja, vielleicht kommt Neuer und Tapalovic im Münster-Tatort oder so. weil der ja jetzt auch so ein bisschen Stress mit Bayern hat und irgendwie erzählt, ihm wurde das Herz rausgerissen. Ja, ich finde, der hat sogar noch ein bisschen Glück. Gnabry wird da irgendwie kritisiert, dass er da zum Shoppen irgendwie nach Paris fliegt. Und Neuer läuft Ski und kostet Bayern 10 Millionen Euro. Also, ja, mal gucken, wie es da die nächsten Wochen irgendwie weitergeht mit den Spitzen und der Schärfe, die da reingebracht wird.
Ja, aber meinst du, die müssen jetzt echt das Gehalt bezahlen? Also ich habe bei Fußballmanager immer Versicherungen abgeschlossen. Das haben die doch safe auch gemacht.
Ja, solange, also ich, der Legende nach hatte auch jemand bei mir im Freundeskreis als Manager, bei Fußballmanagern, Segelunfall, weil er quasi einen Segeltrip gemacht hat, aber vorher nicht die Segelstunden genommen hat. Auch sehr interessant, ob das überhaupt möglich ist. Ich bezweifle es. Nee, aber wer würde denn, ich fand die Frage eigentlich ganz gut, die ihm gestellt wurde, wer würde denn noch so einen guten Tatort-Kommissar oder sowas irgendwie darstellen? Tapalovic, ja.
Ich finde so einen, jetzt mal rein auf den Namen bezogen, so einen Kommissar Schinzilords, fände ich gut.
Ja.
Fabian Boll liegt auf der Hand, ne?
Ja, stimmt. Boll wäre auch gut gewesen.
Ansonsten noch so, ich finde Peter Neururer hat sowieso so eine gewisse Götz-George-Aura, der könnte auch guten Kommissar machen.
Ja, Tim Wiese steht natürlich so eine Lederjacke sehr gut.
Ja, aber der ist also, eher was für die, der ist eher was für Alarm für Cobra 11.
Ja, oder K11 Kommissare ermitteln.
Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also zwei für die Autobahnpolizei wären auch Dompe und, wie heißt jetzt der zweite Hamburger, der sich hier ein Rennen geliefert hat?
Mikael Brancis oder so.
Ja, also die beiden bei K11, das wäre auch gut. Auf so einem kurzen Autobahnabschnitt, wo alles explodiert. Also ja, da
Autorennen geliefert haben in der Stadt. Wie dumm kann man sein? Gott sei Dank ist da niemand zu Schaden gekommen.
Ja, und irgendwo lachen sich gerade Arnautovic und Elia den Arsch ab darüber, wie man denn so dumm sein kann. Die haben das doch damals in Bremen, glaube ich, auch gemacht, oder? Und dann hat, Arnautovic auch noch was sehr Unsympathisches gesagt. Ich glaube, irgendwie zum Polizeiofficer, irgendwie, ich kann dein Leben kaufen oder irgendwie sowas. Also, ja.
Ja, ja, so in die Richtung.
Das, und alles auch noch im Abstiegskampf. Da sitzt Thomas Schaaf, saß da zu Hause und dachte sich, oh Leute, auch noch das.
Naja. Ja, beim HSV ja jetzt genauso. Die Woche stand erst noch Verhandlungen im Fall Vuskovic an. Jetzt haben sie das beide noch an der Hand. Das wird spannend, wie viel Unruhe das reinbringt.
Ja, da wünscht man sich ja fast so einen Peter Knebel zurück, der so ein paar Vertragsdokumente im Park liegen lässt. Also
immerhin im Rucksack. Ja,
immerhin im Rucksack, ne?
Ja.
Aber ich habe auch einen Spruch dazu noch. Ich habe auch gesehen, dass eine Person irgendwie bei Twitter geschrieben hat, im Auto von Dompe ist die richtige Urinprobe von Vuskovic gefunden worden. Das fand ich wiederum einen ganz guten Plot-Twist. Also vielleicht kehrt sich dann noch alles, wendet sich noch alles zum Guten beim HSV.
Aber um jetzt mal die Frage zu stellen, Koks wurde nicht im Auto gefunden, oder?
Das wäre es noch, genau. Dompe ist gefahren auf der Rückbank Adrian Murgu. Christoph Daum und Fischer. Ja, also ja,
und Fischers 13-jähriger Sohn, das ist ja das Krasseste an der Story, finde ich.
Ja, also ich habe mir sind sehr viele Fragen gekommen, ob der wohl auf so einem Internat irgendwo ist, wo die irgendwie mit 12, 13 da alle schon so abdrehen. Ist das vielleicht so eine Schule irgendwie? Das fiel mir so zunächst irgendwie ein.
Jetzt muss ich an die Dokumentation zur Internatsschule Salem denken, Julian, die wir irgendwann mal 16 Mal geschaut haben. Ja, nee, wir sind vielleicht nicht die Leistungselite, aber wir sind die Verantwortungselite.
Ja, Es ging einfach um Rich Kids, die absolute Nichtskönner in der Schule waren, aber halt die Kohle hatten und dann später trotzdem die geilen Jobs kriegen, obwohl sie einen 4,5er Abi hinlegen.
Ja, Salim ist da, glaube ich, so das prominenteste Beispiel. Aber ja, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze noch geht. Aber ja, also ich, wie gesagt, man kann natürlich nur hoffen, dass das alles sich als Ente herausstellt. Aber ich glaube, als Frankfurter Präsident ist es nur schwierig, da irgendwie noch glimpflich rauszukommen, würde ich mal behaupten.
Ja, was ein bisschen schade ist, weil er eigentlich immer sehr sympathisch in seinen öffentlichen Auftritten ist, finde ich. Und mit seiner klaren Kante, die er zeigt, ist ihm vielleicht auch einfach irgendwo im Bahnhofsviertel zugesteckt worden. Ich meine.
Und dann zufällig auf seinem Nachttisch gelandet.
Ja. Ja, dann rutscht dir die Nase um 5 Uhr morgens aus und also, ja, das. Tja. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Rückstände wurden ja auch noch auf dem Nachttisch irgendwie entdeckt. Also, ja. Mal sehen. Vielleicht klärt sich das noch auf. Ist natürlich auch bitter. Ich meine, Frankfurt, du stehst ja jetzt irgendwie nach. Ja, stand Frankfurt jemals in einem Champions League-Achtelfinale?
Nee, die haben ja vorher noch nie Champions League gespielt.
Ja. Und in der. Hier, na, obwohl die waren mal so in den 60ern im Champions League-Finale, aber gut, das waren noch andere Zeiten. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der ist ja irgendwie jetzt, ich glaube, so 66. Dein Club ist top aufgestellt. Man hätte jetzt wahrscheinlich noch ein paar sehr tolle Jahre bis jetzt zur Rente vor sich gehabt und auf einmal kommt dir da so ein Skandal dazwischen.
Ja.
Mal sehen.
Stefan, weil du gerade meintest, dass er immer klare Kante gezeigt hätte, du meintest klare Kante gegen AfD-Mitglieder bei Eintracht Frankfurt, oder?
Ja, genau. Also und auch an sich einfach als glasklaren Antifaschisten immer öffentlich positioniert. Und das, wir sind uns ja alle einig, dass der Fußball auch einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und da finde ich, ist das eigentlich eine der wichtigsten Ansagen.
Ja, in der Tat. Was Ähnliches hat mal ein ehemaliger Spieler von Arminia Bielefeld gemacht. Und zwar ist 2019 hat Arminia Bielefeld mit so einer All-Star-Truppe gegen den FC Bundestag gespielt. Diese Anekdote ist mir jetzt gerade eingefallen. Und da war auch unter anderem ein AfD-Abgeordneter dabei. Und dieser AfD-Abgeordnete, der für den FC Bundestag gespielt hat, wurde mehrfach umgeholzt. So hat es Philipp Köster von Elf Freunde erzählt. Und zwar von Fatmir Warter. Der hat ihn richtig hart rangenommen und ja, dermaßen umgegrätscht mehrfach, dass man da auch nochmal eine nachträgliche gelbe Karte aussprechen muss an den, den Fatmir-Warter. Ne? So geht's natürlich nicht.
Sehr schöne Anekdote. Kannte ich noch gar nicht.
Nee, ist mir auch neu. Ja, ansonsten, was ist noch so passiert die letzten Tage? Es war natürlich Deadline-Day. Sky hat sich in spannendster Deadline-Day aller Zeiten Phrasen überworfen. Anyways, aber war ja auch wieder ein paar lustige Wechsel à la Erik-Maxim Choupo-Moting dabei.
Ne? Ja, du hattest schon irgendwas angekündigt mit einem Bordeaux-Wechsel, der nicht zustande kam.
Ja, genau. Da war es nämlich so, angeblich, so las ich es, konnte Bordeaux noch kurz vor Transferperiode einen namentlich nicht genannten Spieler verpflichten, musste aber das vor Ort alles regeln. Und dann wurde dem Manager von Bordeaux am Flughafen die Tasche gestohlen und er hatte dann die Dokumente nicht mehr dabei und dann konnten sie den Vertrag nicht abschließen.
Wow.
Bei Bordeaux fällt mir immer ein, dass im Jahr 2008 zwei Spieler verpflichtet worden sind von Bordeaux. Zum einen Joan Gourcuff und zum anderen Joan Gouffrin. Und da frage ich mich bis heute, die sind nämlich auch beide derselbe Jahrgang, ob die aus Versehen doppelt gekauft worden sind. Also ob man eigentlich nur einen haben wollte und dann wurde aus Versehen noch der zweite dazu verpflichtet, weil man die Namen nicht auseinanderhalten konnte. Und dann hat einer permanent mit Verein XY telefoniert und der andere mit dem anderen Verein. Und dann haben sie am Ende zwei Spieler bekommen. Wegen mangelnder Absprachen. Kommunikation, Leute, Kommunikation.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht zwei Transferverantwortliche gab und einer hat den Spieler bei PES gefunden und der andere bei FIFA. So, weil das für mich auch so nach einer typischen Abwandlung irgendwie klingt.
Aber dann war ja, glaube ich, Gourcuff der stärkere Spieler. Hm? Vielleicht sind dann auch so die beiden Manager aufeinander zugekommen. Der eine meint, hey, wir haben es geschafft. Ich habe gerade Goku verpflichtet. Und der andere, ja, ich auch.
Wie hieß noch der, der war auch bei Bordeaux, glaube ich, der mit 25 schon komplett graue Haare hatte?
Ja, ein Innenverteidiger.
Ja, war das Jeremy Toulalon?
Toulalon, ja.
Ah, Olympique Lyon, ne?
Ja, der war der bei Lyon?
Hauptsächlich bei Lyon, ja, der war einer der Serienmeister.
Aha, an den, weil wenn ich immer an Gorküv denke, dann muss ich irgendwie an den auch aus der Zeit denken. Ah, okay, dann war der, ist der eher mit Lyon assoziiert worden, okay.
Aber er war dann auch nochmal bei Bordeaux tatsächlich, hat da seine Karriere beendet.
Glück gehabt.
Noch ein anderer Fastwechsel, den wir hatten, war von Manchester City zu PSG, ne? Bei Ziyech haben sie sich ja, hat PSG dann irgendwie den Antrag 36 Sekunden zu spät gestellt und damit konnte er dann nicht mehr wechseln. Und die Überleitung zu Man City ist dann vielleicht auch nochmal lustig, weil wir haben ja eben schon mal in irgendeinem Kontext über Strafverfolgung gesprochen und man kann ja schon davon ausgehen, dass sie nicht effektiv ist, wenn Manchester City jetzt wieder wegen irgendwelchen finanziellen Verstößen von der Premier League angeklagt würde.
Ah, ja. Da kriege ich ja die Krise. Es ist doch jedes Mal dasselbe, oder? Pro Jahr heißt das mindestens einmal, dass Verein XY irgendwie Steuern hinterzogen hat oder irgendwas manipuliert hat oder irgendwelche Bilanzen gefälscht hat und nie passiert irgendwas, außer, das muss ich mir jetzt selbst eingestehen, gerade in diesem Moment, außer in Italien, wo es ja dann tatsächlich auch des öfteren Mal Punktabzüge gibt, wie jetzt beispielsweise auch bei Juventus, die einfach mal mit 15 Minuspunkten belegt worden sind während der Saison, finde ich konsequent. Und damals natürlich auch hier Manipulationsskandal 2005, 2006, als sie dann auch direkt in die zweite Liga mussten.
Ja, also die großen Vereine werden dann irgendwie außerhalb von Italien nie bestraft. Auch wenn man dann immer liest, Barcelona 1 Milliarde Schulden oder Real Madrid oder sonst wer, also oder Financial Fair Play, da kommt ja wirklich nie was bei rum.
Alles albern.
Also, ja. Ja, und Chelsea kauft jetzt für fast 500 Millionen Spieler ein mit 10 Jahresverträgen, damit sie das schön lang abschreiben können. Also es ist einiges im Argen.
Ja, aber ich glaube, Tuchel, der sitzt jetzt gerade irgendwo vielleicht auf einer, ich weiß es nicht, Karibikinsel und der lacht sich in bester Thomas Dollmann ja den Arsch ab, weil der sich, glaube ich, wirklich denkt, ey, zum Glück muss ich mich da nicht mehr mit rumschlagen. Und das war, glaube ich, bei seinen letzten Trainerstationen immer so. Ich glaube, bei Paris, ich könnte es mir auch vorstellen, dass der sich dann irgendwann gedacht hat, oh, Gott sei Dank muss ich da nicht mehr mit den ganzen Diven über den Trainingsplatz da laufen. allein dieses Bild fand ich auch gut, habt ihr bestimmt auch gesehen mit hier mit Potter, wie doll der gealtert ist innerhalb von 4 Monaten. Wirklich so ein Bild, wo er 8 Augenringe pro Auge ungefähr hatte. weil jetzt Chelsea auch mittlerweile, ich glaube, mehr Winterneuzugänge als Siege in der gesamten Spielzeit oder unter der Ägide von Potter vorzuweisen hat.
Das sind ja wirklich dick Advokat bei Gladbach-Verhältnisse, ne?
Ja. In eine ähnliche Richtung geht das wirklich.
Wann holt Chelsea Bernd Theis?
Darf man auch mal fragen. Also auf einem Niveau mit Mudryk anzusiedeln vielleicht auch.
Der übrigens ganz gut ist. Ich habe ihn neulich mal bei Chelsea spielen sehen. Den blond tätowierten Ukrainer. Und der kann schon was am Ball.
Aber haben Sie jetzt irgendeinen Mittelstürmer oder haben Sie 8 variabel einsetzbare irgendwie Offensivspieler geholt? Das habe ich mich ja immer gefragt bei den ganzen Transfers, die da abgeschlossen wurden. Wer läuft denn da im Zentrum jetzt gerade rum?
Ja, Havertz die ganze Saison schon, oder?
Mit 5 Toren noch amtierender Top-Torschütze seiner Mannschaft. Ach Gott.
Spielt Edo Gudjonsson nicht mehr da?
Seitdem ging es rapide bergab, ne? Ja, bin ich auch der Meinung. Oh, die Chelsea-Truppe früher bei FIFA fand ich auch geil mit Drogba und Anelka. Das dürfte auch so 2010 ungefähr gewesen sein. Malouda noch, Kalou.
Jetzt wollte ich auch direkt noch Florent Malouda sagen, ja.
Übrigens, der most underrated Chelsea-Spieler aller Zeiten ist, wie ich finde, Damien Duff.
Bei FM war der eine Bank.
Der war eine Bank.
Im Leben habe ich ihn, glaube ich, nie spielen sehen.
Ja, ich glaube, ich auch nicht.
Ist Damien Duff ein bisschen das, was Gudjonsson bei Barcelona war? Das war Damien Duff bei Chelsea? Weil der war doch auch noch so na, 2, 3, 4 Jahre bei Barcelona, Gudjonsson.
Also ich glaube, bis auf die Haarfrisur und Haarfarbe haben die nicht so viel gemein.
Na gut.
Ich habe auch noch den Vergleich noch nicht verstehen können.
Boah, jetzt haben wir es geschafft.
Manchmal muss man so einen Vergleich auch ein bisschen sacken lassen und vielleicht morgen steht ihr auf und denkt euch, ah ja, so war das gemeint. Oder auch nicht,
wahrscheinlich. Wenn wir ein paar Wochen vorm Tatort sitzen und Joshua Kimmich durchs Bild läuft, dann denken wir so, oh, jetzt habe ich es gerafft.
Ah. Ah, ich habe jetzt den perfekten Tatort-Kommissar. Auch jetzt, also so wie er jetzt aussieht, Jens Jeremies wäre, glaube ich, ein sehr guter Tatort-Kommissar. Oh ja. Das könnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Mit so einem Scholl vielleicht auch. Die sich so ein bisschen zanken gegenseitig. Und,
Ja. Jeremies ist so der Draufgänger-Kommissar, für den die Regeln nicht so wirklich gelten. Und Scholl fährt halt immer mit seinem Dacia vor und Jeremies ist unangenehm. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja. Dacia vor.
Ja, und Jeremies ist so, hat eine Frau und auch so ein 12-jähriges Kind, ist aber seit 2 Jahren geschieden, wohnt in so einer kleinen Wohnung und hat vielleicht auch so ein kleines Alkoholproblem.
Ja, und auch gar keinen Rapport mit dem Kind, ne?
Nee, genau. Und ja, und dann kommt es zu sehr vielen witzigen Dialogen, weil die beiden sich so häufig uneinig sind, ja. Also, Tatort mit Jeremies und Scholl. Vielleicht auch schon mal ein guter Folgentitel nach 20 Minuten. Gucken wir mal.
Kann man drüber nachdenken, in der Tat. Wo wir gerade schon bei unserem Lieblingsthema Fernsehen sind, ist mir jetzt noch was neulich aufgefallen, und zwar bei First Date Promi. Oder Promis. Kennt ihr diese Vox-Sendung?
Mhm.
Also First Dates. Stefan kennt es nicht. Jasper, du kennst es natürlich. Du kennst alles. Das Konzept ist, dass sich da zwei Menschen, die sich nicht kennen, zum ersten Mal im Restaurant treffen und dann zusammen essen. Und am Ende läuft es dann immer darauf hinaus, dass der Mann sagt, dass es das geilste Date seines Lebens war. Und die Frau sagt im Regelfall eigentlich, ja, sie fand es jetzt nicht so dolle, findet aber, dass er ein ganz netter Kerl ist und möchte kein zweites Date. Und bei diesem Format hat Werner Hanschmidt gemacht.
Echt?
Mhm.
Und wie lief das Date? Hast du die Folge gesehen?
Ja, ich habe es angefangen zu gucken. Und dann habe ich das aus irgendwelchen Gründen wieder abgebrochen. Er hat sich auch ganz gut mit der Frau verstanden und sie wusste auch nicht, dass er ein Promi ist, wenn man so möchte. Das war ihr nicht bekannt. Und ja, es lief ganz flüssig. Also, wenn die nicht zusammengekommen sind, dann weiß ich es auch nicht. Zumal diese Sendung aber auch ein bisschen albern war, weil Werner Hansch dann reinkam in dieses Studio-Restaurant und dann musste er eine Fußballszene kommentieren, die dann so zwei Kellner da nachgestellt haben. Und dann stand er da in dem Laden, hat in irgendeine Gabel kommentiert und das, ja, wirkte doch leicht unbeholfen alles.
Wer hat denn jetzt eigentlich mehr Auftritte in TV-Shows? Ailton oder Werner Hansch? Weil der war ja auch, waren ja beide auch schon im Dschungelcamp, wa?
Ja, und Werner Hansch hatte doch auch Wettschulden und wurde dem nicht von Icke Hüftgold auch geholfen, ganz aktiv, dem Ballermann-Sänger?
Da bin ich jetzt überfragt, aber das wurde auf jeden Fall dann auch damals thematisiert beim Dschungelcamp, dass er das letztendlich gemacht hat, um seine Schulden abbauen zu können.
Ja, ich meine, dass die beiden sich nämlich in so einer Big Brother Show auch dann irgendwie kennengelernt haben und dann hat der nämlich auch so ein Abschiedsspiel noch für Werner Hansch organisiert, bei dem er dann auch nochmal moderiert hat und hat ganz viele Fußballgrößen da irgendwie zusammengetrommelt, das quasi von denen erlösen, der seine Schulden quasi bezahlen konnte. Also eine sehr ehrenwerte Aktion insgesamt von Icke. Du hattest aber, fand ich gerade schon, Stefan, eine ganz gute Überleitung, weil du gefragt hast.
Das war meine Intention, ja.
Ja, das war mir bewusst, auch mit deinem Lachen. Wer denn mehr hat? Eine Frage mit den beiden Kalibern habe ich hier heute nicht vorbereitet, aber ich habe 10 andere wunderschöne Fragen für euch vorbereitet. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Folge, wo wir dieses neue Spiel spielen, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Es läuft quasi so ab, dass ich jetzt Julian und Stefan immer abwechselnd jeweils 5 Fragen stelle zu den unterschiedlichsten Themengebieten im Fußball. Diese Fragen kann man auch nicht wissen. Und die beiden sich quasi zwischen 2 Antwortmöglichkeiten entscheiden müssen, wer denn nun mehr hat. Egal ob Titel, Tore, Frisuren oder sonst was.
Dann kann ich irgendwie so ein Titel, Toren, Temperamente? Warum habe ich das im Kopf? Was ist das?
Titel, Thesen, Temperamente. Das ist so eine
Knapp vorbei.
Ja, ich dachte gerade echt, das wäre eine Fußballsendung oder so. Aber gut, jetzt ist es nicht auch die jetzt Luis Klamroth
moderiert? Der macht hart, aber fair.
Oh Mann, dafür, dass Fernsehen unser Kernthema ist, bin ich echt schlecht drin.
Nee, Titel, Thesen, Temperamente, das war so eine Show über die Brasilianer der frühen 2000er in der Bundesliga im DSF. Hätte auch gepasst. Also, naja, gut, wir kommen mal wieder vom Thema ab. Wer von euch möchte denn mit einer ganz entspannten Frage erstmal hier einsteigen?
Nehme ich.
Ah, verflixt. Ich hatte auch einen langen Arbeitstag. Ich will auch eine entspannte.
Ja. Gibt es 2 entspannte, Jasper?
Ja.
Dann würde ich die beide nehmen.
Ach, du würdest die beide nehmen? Okay, dann beginne ich mal, Julian. Welcher dieser beiden Sportgrößen hat denn das bessere Golf-Handicap? Ist es Peter Neururer oder Thomas Müller?
Also besser heißt in dem Fall niedriger, oder?
Genau, ich wollte es gerade anmerken, für alle, die es nicht wissen, im Golfen ist es ja so, je näher an der Null das Handicap ist, desto besser ist der Golfspieler oder die Golfspielerin.
Ich meine, neulich mal gelesen zu haben, dass Gareth Bale -3 hat.
Ich glaube, der spielt jetzt auch Turniere.
Ja, ich glaube auch.
Direkt.
Ich glaube auch. Es hilft mir übrigens bei der Beantwortung der Frage überhaupt nicht. Ich sage einfach mal, weil ich es nicht weiß und irgendwie muss ja auf Peter Neururer in dem Zusammenhang gekommen sein, deswegen sage ich einfach mal Petey.
Leider falsch. Hm. Peter Neururer hat zumindest nach meinen Quellen ein Handicap von 12,4 und Thomas Müller hat ein Handicap von 6. Ich bin eigentlich nur auf die beiden gekommen, weil ich Peter Neururer bei Facebook folge. Und irgendwie, finde ich, passt immer Peter Neururer und die Sportart Golf nicht so richtig zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr so, was ich meine. Sein zweites Hobby ist irgendwie mit seiner Harley rumzufahren. Ich finde, das passt irgendwie besser. Peter Neururer, da gibt es auch einen schönen Artikel, dass der als Trainer von Köln irgendwie in der Winterpause in der Vorbereitung an der Algarve 1998 zum Golfspielen das erste Mal gekommen ist. Da ist er irgendwie so einem Golfprofi über den Weg gelaufen, der mit ihm gewettet hat, er könnte beim ersten Versuch den Ball nicht mindestens 100 Meter weit schlagen und das hat er geschafft und seitdem golft er irgendwie gerne. und ich glaube, Müller, das könnte, glaube ich, in diesem Film über die WM 2014 sein, dass ein paar aus der Nationalmannschaft golfen. Da ist mir Müller auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Ich glaube, Schweini damals auch. Ja, gut, leider kein Punkt für dich, Julian. Kommen wir zur ersten Frage für Stefan. Wir bewegen uns in der Saison 2004-2005. In der DFB-Pokal-Saison könnte man sagen. Wer hat denn damals mehr Tore erzielt? War das Roy Mackay oder Carsten Janka?
Ich finde, die Frage ergibt nur Sinn, wenn die Antwort Carsten Janka ist.
Ist das deine Antwort?
Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Also, Roy Mackay ergibt Sinn, dass der viele Tore macht. 0-4, 0-5 war ja dann das Finale Schalke gegen Bayern, wa? Das habe ich damals tatsächlich im Olympiastadion live gesehen. Da gingen irgendwann die Rasensprengler mitten im Spiel an und Bayern hat durch ein Abseitstor gewonnen. Das hat aber, glaube ich, Salihamidzic gemacht und nicht Römer Kai. Und Carsten Janka, war der da überhaupt noch bei Bayern 04-05? So gehen meine Überlegungen jetzt. Hilft mir aber eigentlich auch nicht wirklich weiter, weil ich bei nichts die Antwort weiß. Ja, dann sage ich jetzt doch mal Römer Kai.
Du hast dich verunsichern lassen. Es ist Carsten Janka. Carsten Janka hat 6 Tore erzielt und Römer Kai 5. Carsten Janka hat jedoch alle 6 Tore in der Erstrundenpartie erzielt. bei so einem 12-0 über irgendeinen Oberligisten wahrscheinlich. Und das hat aber gereicht, um Torschützenkönig im DFB-Pokal zu werden. Finde ich irgendwie eine überragende Statistik. In die Jahre, ich glaube, Bayern hat auch 2006 den DFB-Pokal gewonnen. Da war auch Pizarro sehr gut. Also der hat so in den Jahren auch immer 5-6 Tore geschossen und zuverlässig da getroffen. Ja, leider knapp daneben. Ach so, und genau, Jankan war da mittlerweile bei Kaiserslautern. Der war ja, ich glaube, dann in Italien, dann in Japan und dann nochmal ein Jahr in Lautern. Das waren diese eher weinroten Trikots, die Lautern da hatte. War aber auch nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Gut, 0-0 nach 2 Fragen. Kommen wir zur zweiten Frage für Julian. Wir bewegen uns jetzt mal im Bereich des Fußballmanagers. Genauer gesagt 2009. Und da würde mich mal interessieren, Julian, welcher Spieler von Alexandre Pato und Theo Walcott war denn der talentiertere?
Also das heißt, wer mehr Talentsterne hatte.
Genau, für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz so Fußballmanager bewandert sind. Also es gibt schon seit einigen Jahren das System 0 bis 10 Talent und ja, oder quasi 0 bis 5 Sterne Talent. So könnte man das sagen.
Ja, also Walcott da natürlich bei Arsenal gewesen. Ich überlege gerade, wo da Pato war, ob der da bei Milan gespielt hat. Also beide vermutlich sehr talentiert. Das heißt, beide mindestens 8 Sterne, wenn man es so möchte. Oder halt 4. Die Frage ist, ob einer 4,5 hatte. Ganz offenbar ja, denn wir haben uns ja darauf geeinigt, dass man hier keine unentschiedenen Ergebnisse mit einbaut. Entsprechend muss ich mir jetzt einen aussuchen. Dann gib mir mal. Ja, dann glaube ich, dass Pato die 9 hatte und der Walcott 8.
Genau richtig. Perfekt.
Ja.
Wow.
Sehr stark. Ja, genau. Also bei Fußballmanager war es ja auch so, dass über Jahre echt so ein ganz paar Spieler auch nur 5 Sterne hatten. Also ich glaube, Ronaldo und Messi sowieso immer. Dann so ein Ronaldinho auch gerne nochmal. Und ja, Pate und Walcott wirklich zwei der Spieler in diesem Spiel. Und ein weiterer, der noch 9 in dem Fußballmanager hatte, war Bojan Krikic. Der war damals bei Barca und auch wirklich sehr stark. Gut, ja, Julian, für dich gab es eine Fußballmanager-Frage. Stefan, für dich gibt es ebenfalls eine Fußballmanager-Frage. Es geht wieder um 2009 und dieses Mal um Verteidiger. Wer war denn hier talentierter? War es Mats Hummels oder Breno?
Oh, 2009. Ich würde sagen, das war Breno. Da ist doch Hummels gerade. 2008 ist der, glaube ich, zu Dortmund gewechselt oder verliehen worden und danach fest gewechselt. Aber der war dann, glaube ich, nicht so das Übertalent, während Breno, da hat es ja das Talent quasi in den Augen schon geflackert, muss man so zu sagen. deswegen würde ich mich dafür Breno entscheiden.
Richtig, Breno mit 4 ganzen Sternen und Hummels mit 3,5 Talentsternen. Ja. Einer Weltmeister, der andere später in Brasilien noch mal so ein bisschen aktiv gewesen, aber sich da von ein, zwei privaten Geschichten natürlich nie oder vermutlich wohl nie so ganz, ganz erholt. Ja. Gut, 1-1 damit.
Sag mal, Jasper, war der dann da als defensiver Mittelfeldspieler noch geführt, der Hummels?
Hummels? Hm. Ja, genau. Nein. Der so die ersten, ich glaube, ersten ein, zwei Jahre war der dann noch als defensiver Mittelfeldspieler gelistet. Gut, gut. Die beiden Fußballmanager-Fragen habt ihr, wie aber auch nicht anders zu erwarten, wirklich sehr gut gelöst. Jetzt, Julian, kommen wir vom Fußballmanager zu FIFA. Und ich habe mir da jetzt mal zwei wirklich, ja, wirklich die beiden FIFA-Songs eigentlich fast rausgesucht. Jerk It Out und Song 2. Und mich würde mal interessieren, wir orientieren uns da an den Spotify-Plays. Welcher Song wurde denn auf dieser Plattform häufiger abgespielt?
Ziemlich sicher, dass es Song 2 ist. Von Blur, heißen sie so?
Ja. Genau, Blur. Und,
das andere ist ja von The Caesars oder so. Und ich glaube, das Lied hat einfach nicht so die Reichweite. War zwar ein geiles FIFA-Lied, aber ich glaube, das hat es nie außerhalb des. Also vermutlich hat es schon außerhalb des FIFA-Kosmoses geschafft, aber nicht sehr weit, würde ich behaupten.
Völlig richtig geschlussfolgert. Auch die beiden Interpreten richtig genannt. Song 2 mit 619 Millionen Streams. Jerk It Out nur rund ein Drittel, aber immerhin auch noch beachtliche 208 Millionen Wiedergaben.
Ja, auf ist ja fast so wie unsere Podcast-Folgen.
Ähnlich, ähnlich. Wir bewegen uns natürlich im Milliardenbereich schon. Sehr gut, 2-1. Stefan, du kannst jetzt ausgleichen. Und zwar würde mich da mal interessieren, es konkurrieren hier Lukas Podolski und Marco Marin. Wer von beiden war denn in mehr Ländern als Fußballer aktiv?
Okay, die Frage kann man ja sogar wissen, würde ich sagen. Also bei Podolski ist es, ich glaube, ich kann sogar in Reihenfolge sagen, Köln, München, Köln, Arsenal, Inter, Gala, Vissel Kobe, Antalyaspor, Górnik Zabrze. Das waren jetzt alle Stationen, aber wie viele Länder waren das? Deutschland, England, Italien, Türkei, Japan, Polen, wo er jetzt nochmal das Tor des Jahres gemacht hat auch, ne? 2022. Ja. Das sind 6 Länder und jetzt habe ich so lange über Poldi geredet, dass ich vergessen habe, wer der andere Spieler war.
Marco Marin.
Marco Marin, so. Der war auf jeden Fall in Deutschland, dann bei Chelsea, dann bei Florenz in Italien, dann in Griechenland irgendwo, in Ungarn bei Ferencváros und jetzt gerade ist er in Serbien bei Roter Stern, ne? Da wird noch ein anderes Land dabei gewesen sein, ganz sicher. Deswegen ist die Antwort Marco Marin.
Richtig. 10-6 zugunsten Marco Marins. Ich glaube, du hast fast alles genannt. Ich hatte zum Beispiel vergessen, dass der auch mal in Belgien war, bei Anderlecht.
Ah, ja.
Aber genau, das ist, glaube ich, echt das Einzige, was du fast vergessen hast. Chelsea, Sevilla, Florenz, dann noch, wie gesagt, Belgien, Türkei, Griechenland, Serbien, Saudi-Arabien, Ungarn. Und bei Podolski, hast du dir wirklich ich glaube, bei SpongeBob war es damals der gute Nudelstern verdient. Also alles wirklich tadellos hier genannt. 2-2 damit. Ihr seid echt gut in Form heute. Stefan, dir hatte ich schon eine Torjägerfrage gestellt. Also bekommst du natürlich auch noch eine, Julian. Ich glaube, wir hatten bisher noch gar nicht die Kategorie der Torjäger der zweiten Liga. Oh. Da würde mich nämlich mal interessieren, welcher denn von Michael Turk und Bruno Labbadia mehr Tore in der zweiten Liga erzielt hat?
Keine Ahnung. Aber also ich glaube, Michael Turk hat ja tatsächlich hauptsächlich in der zweiten Liga gespielt und der Bruno, der Schöne, hat ja auch des Öfteren mal in der Bundesliga gespielt. Ich würde jetzt einfach mal auf Michael Turk gehen. Also zum einen für Mainz, wo hat er denn noch überall gespielt? Bei Augsburg?
Cottbus?
Ah, okay, Cottbus wäre ich nicht drauf gekommen. Und bei Eintracht Frankfurt, bei der Eintracht vielleicht sogar erste Liga. Egal, ich sag Michael Turk.
Ich glaube, es ist Bruno Labbadia.
Leider knapp daneben. Julian, beide trennt aber auch nur 5 Tore. Michael Turk 96, Bruno Labbadia 101 Tore. War für mich auch überraschend, weil ich, also Labbadia, ich meine, der war bei Bayern, der war bei, wo war der noch überall? In Bremen war, glaube ich, noch.
Genau, Bielefeld.
Bielefeld, ja.
Ja, aber Labbadia hat auch noch sehr lange gespielt. Dementsprechend war der wohl oder waren wohl auch noch ein paar Jahre in der zweiten Liga dabei.
Ist das nicht der einzige Spieler, der, obwohl ich weiß nicht, ob in der ersten Liga auch so viele Tore geschossen hat, der einzige Spieler, der in erster und zweiter Bundesliga über 100 Tore geschossen hat, dachte ich jetzt.
Kann sehr gut sein. Können wir vielleicht oder kann einer von uns ja vielleicht nochmal im Laufe der Folge raussuchen. Bester Torjäger in der zweiten Liga übrigens bis heute Simon Terodde. Mit 172 Toren. Labbadia auf Rang 15 und Michael Turk auf Rang 18. Leider kein Punkt für dich, Julian. Es geht weiter für Stefan mit der vierten Frage. Und da hätte ich mal gern gewusst, welche internationale Liga denn, England und Spanien sind hier die Auswahlmöglichkeiten, die höhere Seite im ARD-Teletext hat.
Also wenn, ich glaube relativ sicher, dass das dass Spanien die höhere Seite hat. Ich würde sagen, die Reihenfolge ist da grob orientiert. Ah, nee, dann wäre es aber anders. Aber England ist die Liga, die am meisten verfolgt wird in Deutschland. Deswegen sind die erste Seite. Wo ist das denn mittlerweile beim ARD Teletext? Ist es 460 noch internationale Ligen?
Also ich habe natürlich heute mal geschaut, auch eine kleine Empfehlung hier an alle Nostalgiker. Man kann einfach ARD-Teletext googeln und dann kann man sich das online angucken. Also das ist, finde ich, wirklich ja, die Endstufe der technischen Entwicklung, online den ARD-Teletext anzugucken.
Aber scheint so ein großes Comeback zu feiern. Ich habe jetzt gesehen, dass Pro7 auch dafür wirbt, dass man sich die Teletext-App runterlädt.
Also ich gucke halt wirklich gar kein lineares Fernsehen mehr. Deswegen spielt da auch irgendwie der Teletext für mich nicht so eine große Rolle. Ich weiß aber, früher habe ich echt immer die Bundesliga live verfolgt. 251, glaube ich, alle Spiele. Mhm. Kann das sein?
Ja.
Und Pro7 habe ich früher immer für Transfer-News genutzt. Wenn da irgendwie Two and a Half Men lief und E-Werbung war. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, du, Stefan, hattest gesagt, Spanien als Auswahl.
Genau, Spanien hat die höhere Zahl.
Ja, richtig. Ich habe jetzt einfach mal die Liga-Tabelle genommen. Die liegt auf Seite 525 mittlerweile und England liegt auf 523. Und ich meine mich auch noch zu erinnern, dass es früher entweder in den 400ern waren oder in den 600ern. Weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau.
Ah ja, 600 sind jetzt, 600 könnte auch sein, weil da war dann ja auch immer so, Wintersport ist ja auch immer dann bei 680 und so.
Ja, ja. So, gut, zwei Fragen noch, 3-2 für Stefan. Die nächste Frage ist mal ein bisschen aktueller als der ARD Teletext, Julian. Welcher von beiden hat denn mehr Instagram-Follower? Ist das Schweini, also Basti Schweini, oder ist das Philipp Lahm?
Also dadurch, dass Bastian Schweinsteiger ja aktuell noch häufiger im Fernsehen zu sehen ist und er in England und den USA gespielt hat, würde ich klar auf Bastian Schweinsteiger gehen.
Völlig richtig, sogar um den Faktor 2 größer. Also Schweinsteiger kommt auf knapp 15 Millionen Follower und Lahm bewegt sich bei 7,2 Millionen. Ich wollte eigentlich Ballack und Klose nehmen, aber Klose hat nicht mal einen aktiven Instagram-Account. Fand ich auch interessant. Also so alt ist der jetzt auch noch nicht. Aber gut, so hat jeder da seine Prioritäten. Das war jetzt, wenn ich mich nicht hier verzählt habe, das 3-3. Und Stefan bekommt jetzt noch eine letzte Frage und kann hier das 4-3 machen. Und zwar geht es jetzt um die UEFA Cup bzw. Euroleague-Titel, wie auch immer man das nennen möchte. Welcher Verein hat denn da häufiger die Euroleague gewonnen? War es der FC Liverpool oder Eintracht Frankfurt?
Also wir reden jetzt nur UEFA Cup und Euroleague. Europapokal, der Pokalsieger ist nicht dabei.
So ist es.
Okay. Dann hat, das muss ich kurz überlegen, also Frankfurt hat einmal gewonnen und Liverpool, ach, ich meine mich dunkel zu erinnern, ah nee, die haben Anfang der 2000 haben die, glaube ich, mal ein Finale gewonnen oder verloren. Kann das sein, dass sie gegen Alaves verloren haben? Dann stehen die bei 0, weil unter Klopp haben sie das Finale ja auch nochmal verloren. Deswegen würde ich sagen, die Antwort ist Eintracht Frankfurt. Also die haben ja gewonnen.
Du irritierst mich gerade ein bisschen, weil du das ganz gut vorgetragen hast. Aber sofern ich mich da nicht verschaut habe, hat Frankfurt zweimal die Euroleague gewonnen. Mhm. 1980 und eben im letzten Jahr. Und Liverpool liegt bei dreien. Weil die in den 70ern, nämlich 73 und 76 gewonnen. Und von diesem Finale, von dem du gesprochen hattest, Stefan, das haben sie damals gewonnen. Ah. Das war nämlich 2001. Also als Bayern die Champions League gewonnen hat, hat Liverpool den UEFA Cup gewonnen. Ja. Ich glaube mit, waren da so Babbel, Ziege und Hamann dabei? Ich glaube, ja, Hamann auf jeden Fall.
Babbel war auf jeden Fall dabei, weil das weiß ich noch, das Spiel war nämlich im Westfalenstadion und er hat das erste Tor, meine ich, gemacht. Also er hat auf jeden Fall ein Tor geschossen in diesem Finale.
Ja, ist da, und ich glaube, Lautern ist da auch im Halbfinale gegen, Alaves, wie werden die ausgesprochen? Ist das richtig? Auf jeden Fall ist Lautern da, glaube ich, im Halbfinale rausgeflogen. Also, das wäre es natürlich gewesen, die Roten Teufel da im UEFA-Cup-Finale.
Ja, ich hatte aber auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es den UEFA-Cup schon in den 70ern gab.
Ja, nee, den gab es. Ich weiß gar nicht, wann es den das erste Jahr gab, aber 71, auf jeden Fall sehr lange.
Ich habe dir nicht geglaubt, okay. Ich muss jetzt direkt nachschauen. 71 zum ersten Mal ausgetragen. Und somit aber dann ein schönes Unentschieden hier. 3-3, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon echt wieder gequatscht, ziemlich lange. Wir haben ja auch noch so eine Legendenelf, über die wir sprechen.
Finde ich aber schön. So, jetzt haben wir schon so viel gelabert, dann gibt es jetzt keine Überleitung mehr. So, hier, Legendenelf.
Aber wir können ja ganz kurz mal droppen, welche Mannschaft wir uns da, welcher Mannschaft wir uns angenommen haben dieses Mal. Das ist ein achtfacher DDR-Meister und, was ich noch viel geiler fand, der Intertoto-Cup-Sieger von 1993, mit dem wir uns da beschäftigt haben. Also wer jetzt noch nicht weiß, wer es ist, ist es nicht würdig, diesen Podcast hier zu hören, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, Licht am Fahrrad, Dynamo. So.
So ist es.
So ist es. Wer möchte denn beginnen von euch mit der grandiosen Mannschaft, die ihr aufs Tableau schickt?
Dadurch, dass ich sonst immer der Letzte bin, kann ich auch heute mal anfangen.
Ah, okay, ja, dann nach dir, bitte, bitte.
Okay, also im Tor habe ich geschwankt zwischen zwei Spielern, aber ich bin mir sicher, dass der andere noch genannt wird. Deswegen stelle ich ins Tor Stanislav Tscherchesow. Russischer Torwart hatte, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich Hände wie Klodeckel. Also eine richtige Katze. Dann als Libero habe ich Matthias Sammer. In der Innenverteidigung dann zwei Spieler mit Romain Brejeri und Mariusz Kukielka. Dann im Mittelfeld, vorhin schon erwähnt, Jens Jeremies, Sven Kmetsch, Miki Stevic und ein Ticken davor Ivo Ulich. Und dann mein Dreiersturm besteht aus Joshua Kennedy, Alexander Zickler und Ulf Kirsten. Dazu sei aber gesagt, dass man im Sturm schon echt die Qual der Wahl hatte. Ich nehme jetzt noch nichts vorweg und warte mal darauf, was ihr gleich noch so vortragt. Bin gespannt.
Ja, soll ich dann mal weitermachen, wenn ich mich eben schon vordrängeln wollte?
Ja, gerne.
Ich hab nämlich, glaube ich, dann den anderen Torwart auch im Kasten, gegen die du dich dann entschieden hast, Julian. Das müsste nämlich Ignaz Krešić sein,
oder? Nee, den meinte ich nicht.
Echt? Oh, okay. Der lag für mich nämlich irgendwie total auf der Hand. Ich habe mich aber auch sehr stark am Dynamo Dresden der 2000er Jahre orientiert und später, würde ich sagen. In der Verteidigung habe ich dann nur eine Überschneidung mit dir, nämlich Mariusz Kukielka. Und neben dem habe ich Lars Jungnickel stehen, über die Außen auf links Daniel Ziebig. Und über rechts, auch wenn er eigentlich eher in der Rostock-Legendenelf sein müsste, habe ich auch mal Dexter Lang bei Dynamo Dresden mit reingenommen.
So, Frage. Mhm. Warum Lars Jungnickel?
Weil der auch viele Spiele für Dresden gemacht hat. Er war ein paar Jahre da.
Ja, aber der war doch kein Innenverteidiger.
Der war defensives Mittelfeldspieler und Innenverteidiger. Der hat beides gemacht.
Hat der nicht auch mal Stürmer bei Cottbus gespielt?
Ja, der hat, der bei Transfermarkt ist auch angegeben. Hauptposition defensives Mittelfeld, Nebenpositionen Innenverteidiger und Mittelstürmer.
Ja, der war im Kevin McKenna Sommercamp. Doch, das.
Das ist aber so ein klassischer Fall von, er hat eigentlich mal Stürmer gespielt und ist dann immer weiter nach hinten gezogen worden, oder? So klingt
Gute
das für
Frage.
Mich.
Gute Frage. Seine Genese im Jugendbereich kenne ich jetzt nicht. ich mache einfach mal weiter mit meinem Mittelfeld. Da habe ich ein Vierer-Mittelfeld. Die stehen eigentlich alle genau in der Mitte. Also die teilen sich eine Position.
Wie und bei zwar mir sind eben.
Die stehen alle so zwischen 6 und 8. Oder zumindest 3 von denen. Also ich lese mal von hinten nach vorne vor. Ganz hinten Sven Kmetsch. Vor ihm Mike Wagefeld. Dann in der Mitte Christian Fjell. Und offensiv das Spiel leitend Alexander Ludwig.
Schön.
Oder?
Ja, gefällt mir gut.
Und
ja. Oh Mann.
Und dann auch vorne, wie du eben schon meintest, Julian, da gibt es einiges an Auswahl. Ulf Kirsten konnte man jetzt nicht nehmen. Ich habe neben ihn dann noch Stefan Kutschke gestellt, auch in Dresden geboren. Und dann, obwohl er, glaube ich, nur ein Jahr da war, aber Clemen Lavrič war, glaube ich, auch in dem Jahr da, wo sie Fünfter geworden sind in der zweiten Liga. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ist einfach ein cooler Typ, den wollte ich auch gern drin haben.
Und danach ist er dann zu Real Madrid gewechselt.
Ah, stimmt, ja. Und dann 4-mal Weltfußballer geworden, ja. So
genau.
War das damals.
Man erinnert sich. Und dann nochmal zu Duisburg.
Ja, aber ein schönes 4-1-1-1-1-2-System auf jeden Fall, was du da auf den Platz gebracht hast mit den zentralen Spielern.
Wenn ich es jetzt nochmal so vor mir sehe, habe ich tatsächlich ein 4-1-1-1-3-System aufgestellt. Das ist mal wieder ein Spieler zu viel bei mir. Dann streiche ich Sven Kmetsch.
Oh, bitter.
Oha. Das ist bitter. Aber gut, den habe ich auch bei mir drin, deswegen wird das, glaube ich, verschmerzen können. Ich glaube, der Keeper, auf den Julian angespielt hat, ist kein geringerer als Marc Schwarzer. Ist
Exakt.
Das so?
Exakt. Ja, richtig.
Der auch, glaube ich, nur, ich hatte mir die Vita nochmal angeguckt, ein Jahr bei Dresden war und nur 2 Spiele gemacht hat. Aber gut, danach dann irgendwie noch bei Fulham und Chelsea und Leicester war, also einiges gesehen. Ich habe hier und da noch mal ein paar ältere Dresden-Spieler mir rausgesucht. Ich habe mich mal ein bisschen weitergebildet. Habe nämlich als Libero Hans-Jürgen Dörner, über den quasi immer so gesagt wurde, dass es der Beckenbauer, glaube ich, der DDR ist. Hat auf jeden Fall
Dörner.
Auch. Ja, genau, Dixie Dörner. Hat auch 100 Länderspiele gemacht und ist auch mittlerweile, glaube ich, schon verstorben. Ja, auf jeden Fall einer der legendären DDR-Spieler und flankiert wird der von Florian Jungwirth und Lars Jungnickel. So, also ich dachte, die muss man zusammen aufstellen. Lars Jungnickel mittlerweile Trainer der D-Jugend in Dresden und vielleicht war das auch ein defensiver Mittelfeldspieler, aber sei es drum. Und Florian Jungwirth spielt mittlerweile in der MLS. Ist, glaube ich, so 34. Davor habe ich dann, irgendwie Flügelspieler war schwierig. Ich habe dann mich aber auf rechts für Patrick Ebert entschieden. Dann eben Sven Kmetsch mit Christian Fjell auf der Doppel-6. Und links auch so eine Legende, jetzt muss ich mal einmal wieder gucken, dass ich den Vornamen hier richtig habe, Matthias Döschner. Auch einer, Dresden ist ja nach der Wende dann, glaube ich, so, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre in der Bundesliga geblieben, ehe die dann abgestiegen sind. Auch einer eben aus dieser ganzen Truppe. Davor Uwe Rösler, auch bei Dresden. Ja. Später bei City, bevor es cool war, meine ich.
Genau, ja.
In den 90ern. Und vorne natürlich der Schwatte, Ulf Kirsten. Und, fand ich auch noch sehr interessant, noch so ein weiterer 80er-Jahre-Dresden-Spieler, Thorsten Güstow. Der ist nämlich von Dynamo Dresden dann in den frühen 90ern zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Fand ich auch einen sehr interessanten Transfer. Und hat irgendwie auch mehr oder weniger da mit Dresden alle Pokale bespielt. Von der DDR-Oberliga über UEFA-Cup, Pokal der Pokalsieger, Landesmeister oder auch den FDGB-Pokal. Das war, glaube ich, der DFB-Pokal ja, in Ostdeutschland damals.
Ja, auch solide, finde ich. War dann auch 93 beim Sieg im Inter-Toto-Cup dabei?
Ich glaube, der ist da davor gewechselt. Der hatte ein bisschen Pech mit dem Wechsel. Und dann ging es von Galatasaray auch wieder zu Carl Zeiss Jena. Also, Welten.
Ja. Nun gut. Spieler, die wir nicht genannt haben, die man vielleicht noch mal hätte erwähnen können. Florian Fromlowitz als Torwart. Chris Löwe, der auch mal beim BVB war. Vincenzo Grifo.
Der war bei Dresden.
Lumpi Lamberts.
Ja, Fortuna-Legende. Gut, wär ja jetzt wirklich falsch aufgehoben bei Dresden.
Ja, absolut, aber es geht ja um die Namen. Und im Sturm Aziz Ahanfouf, den ich ja auch immer gerne erwähne. Marco Forbeck, der Mann mit dem Sekt. Und Michael Poté, den ich noch sehr geil fand.
Oh ja, der war bei mir auch in der engeren Auswahl. Ich glaube, der war auch immer so 3-4 Jahre, glaube ich, da, ne? Auch zumindest ein bisschen länger.
Ja, ich glaube schon. So um den Dreh.
Ja. Ja, schön. Wenn wir kein Budget mehr für Übergänge haben, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe heute das Quiz gemacht.
stopp. Das Q&A noch kurz. Ja. Genau, wir haben euch natürlich wieder eine Frage gestellt, wenn ihr das hier gerade bei Spotify hört, was irgendwie 90% unserer Hörerinnen und Hörer tun, dann könnt ihr hier unten auch wieder quasi auf eine Frage Bezug nehmen. Aber bevor wir diese jetzt stellen, ihr seht sie ja jetzt gerade eh schon, wollten wir noch mal kurz so ein bisschen ein paar Antworten aus der Community vom letzten Mal vorlesen. Das war nämlich die Frage nach dem aktuellen Fußball-Manager-Spiel und auch, was für eine Karriere denn die längste Karriere war. Und da sind ein paar Schmankerl auf jeden Fall dabei. Ich werde jetzt ein bisschen durchscrollen. Seid mir nicht böse, wenn ich euch hier übergehe, weil sich mal wieder echt einige gemeldet haben. Ein paar super Anekdoten dabei. Ich lese auch mal ein paar Namen dazu vor. Sand Mauli. Auch natürlich ein guter Name, hat es geschafft, er konnte im FM 14 Yildiray Baştürk als Sportdirektor für Hansa Rostock gewinnen. Also das ist auf jeden Fall ein Posten am Karriereende, der sich gewaschen hat. Wie auch immer der Yildiray Baştürk da noch irgendwie aktivieren konnte in einem 14er FM, aber gut. Der nächste ist Flo, der Fußballmanager 2007 bei sich zu Hause rumstehen hat und da bei Blackburn Rovers mit Christian Lell auf der Außenverteidigerposition spielt. Auch auf jeden Fall überragend. Und einen weiteren Florian haben wir, der Lodder auf dem Cover beim Fußballmanager sein eigen nennen darf. Das war, glaube ich, der 03er und hat da mit Vincenzo Montella und Joris van Hout die Liga zerschossen, so wie er es hier schreibt. Also auch wirklich der helle Wahnsinn. Dann haben wir noch eine Karriere mit Kopenhagen und Moritz Stoppelkamp als Chefscout im Jahr 2029. Auch nicht so unrealistisch, wenn ihr mich fragt.
Übrigens, ganz kurz eine Sache. Als du gerade Joris van Hout erwähnt hast, der hat doch meines Wissens denselben Karriereweg hingelegt, positionstechnisch gesehen, wie der eben genannte Lars Jungnickel. Auch als Stürmer angefangen und plötzlich Innenverteidiger. Also quasi so der umgekehrte Weg von Edu, von Bochum.
Definitiv.
Ist es so? War der später Innenverteidiger van Hout?
Ja. Also nicht der Peter, sondern der Joris van Hout.
Ah, ja, ja. Okay.
Gut, ich lese noch mal zwei, drei kurz vor. Überragend auch den VfB Oldenburg zum sechsfachen Serienmeister zu führen. Auch schon mehrfach die Champions League gewonnen. Anstoß 3 hat Markus durchgespielt. Ist wieder im Jahr 0. Geht das? Hä? Da seid ihr die Experten.
Crazy.
Das ist mir noch nicht widerfahren.
Ja, also Markus, sonst melde ich da gerne noch mal bei Instagram. Für Anstoß 3 bin ich ein Tick zu jung. Da habe ich jetzt keine Expertise, ob das irgendwie möglich ist. Ich hätte sonst natürlich versucht.
Hat man dann so, wenn man im Jahr 9 ist, dann Jesus von Nazareth in der D-Jugend?
Auch das wäre möglich. 6-Sterne-Talent auf jeden Fall. noch 1-2, dann widmen wir uns hier gleich dem Quiz. Manuel FM 2014 mit Alemannia Aachen, weil er einfach an die legendären UEFA-Cup-Zeiten mit Willi Landgraf, Stefan Blank und Erik Meyer anknüpfen wollte. Ist ihm gelungen. Dreifacher Meister ist er bereits geworden.
Ja, und der hat doch gespeichert und abgebrochen.
Ich befürchte es. Und fast den Sieger, oh, das ist schon doll, TuS Koblenz im Jahr 2093 mit dem FM06. Also das muss man auch wollen. Und ein weiterer hat noch geschrieben, FM 2008. Ich habe dann meinen alten PC vernichtet. Länger als 2099 habe ich nie durchgehalten. Ja, so viel zu euren Fußballmanager-Erfahrungen. Wirklich einige coole Geschichten dabei. Danke für die Bezugnahme. Und wir haben jetzt noch eine neue Frage. Uns würde nämlich interessieren, welcher Verein euch wirklich im deutschen Profifußball egal ist. So, also es ist jetzt nicht die Rede von irgendwie, dass man sagt Bayern irgendwie oder Leipzig, weil man zu den Vereinen ja wahrscheinlich schon irgendwie, ob positiv oder negativ, eine Meinung hat, sondern wirklich so ein Verein, wenn der irgendwie nicht mehr existieren würde, das würde euch irgendwie nicht auffallen. Das könnt ihr doch mal gerne schreiben, wie gesagt, auf die Folge klicken, runterscrollen und da dürfte die Frage dann stehen. So viel von der Community und jetzt müssen wir auch wirklich uns mal ranhalten ans Quiz.
Ja, ja. Ich bin mal gespannt, was da so genannt wird bei den egalen Vereinen und welcher Verein auch am häufigsten genannt wird. Können wir dann ja nächste Woche mal schauen, in 2 Wochen, whatever. Genau, Quiz. Ta-ta-ta-da. Du-du-dum. Wer möchte denn anfangen von euch beiden?
Ich fange an, komm.
Okay. Also wir hatten ja beim letzten Mal schon ein bisschen mit Musik und haben heute auch wieder damit eröffnet. Deswegen habe ich mich da zum Teil mal motivieren lassen, aber es ist auch ein bisschen immer mit Wintertransfers verbunden. Schalke hat nämlich zum Beispiel Sebastian Frey geholt, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt
heißt kann der nicht man sagen, anders mit Vornamen? Heißt der nicht Marlon Frey oder so?
Nee, der heißt nicht Marlon.
Der ist doch schon nicht Sebastian Frey.
Doch. Ich glaube so. Schon. Ich glaube schon.
Und jetzt kann man sagen, Sebastian ist frei, aber Slavo ist freier. Aber eigentlich geht es mir noch um einen anderen Spieler. Denn es gab ja auch noch mal den Alex Frey in der Bundesliga. Und der hat ja auch mal einen Rap-Song gemacht. Wärmstens zu empfehlen. Die YouTube-Empfehlung muss euch jetzt Julian raushauen, weil von dem würde ich gerne wissen, wie hieß denn die Hymne von Alex Frey?
Weiß ich nicht.
Möchtest du Antwortmöglichkeiten?
Ja.
Ja, okay.
Also, es wäre ja dumm, irgendwie keine zu nehmen, oder?
Ja, das stimmt. Okay, heißt die Hymne oder der Song von Alex Frey A, Mach dich frei, B, 4001 Basel, C, Zeig Gesicht, also ich glaube dann auch Hofdeutsch, Zeig Gesicht.
Ja, ja, ja.
Oder D, Träumt zusammen.
Nee, ich glaube schon das dritte. Das kommt mir jetzt bekannt vor. Also da wäre ich nicht drauf gekommen, aber ich meine, das schon mal gehört zu haben.
Zeig
Gesicht. Weil wir uns ja des Öfteren schon hier über irgendwelche Rap-Songs von Christian Panda oder auch mal von Frey unterhalten haben. Mhm. Ich meine, dass mir das bekannt vorkommt. Und wenn das jetzt kein Lied ist von Christian Panda, weil er aus Versehen auf Schweizerdeutsch gerappt hat, dann sollte das ja von Alex Frey sein. Ja, also C.
Ja, das ist genau richtig. Lohnt sich anzuhören, vor allem, weil er so unglaublich schlecht ist im Rappen.
Das ist immer schlecht, wenn man Rapper ist und dann schlecht rappt.
Ja, ja. Der Song ist nicht schön. Aber trotzdem lohnt es sich gerade deswegen, den eigentlich mal anzuhören. Hier gebe ich dir mal den halben Punkt, Julian, selbstverständlich. Und dann habe ich natürlich für dich, Jasper, auch noch eine Musikfrage. Mhm. Die Bayern haben ja diesen Winter auch Daley Blind ablösefrei geholt. Der hat jetzt nicht gerappt, aber es gibt einen anderen niederländischen Nationalspieler, der schon einige Rap-Songs aufgenommen hat. Jetzt wirst du gleich sagen, ja, ich weiß, das ist Ryan Babel, aber der hat auch mal ein Lied zusammen mit einem weiteren niederländischen Nationalspieler aufgenommen. Welcher ist das denn?
Boah, weiß ich natürlich auch nicht und würde da auch die Antwortmöglichkeiten gerne hören.
Okay, wer hat den Song gemeinsam gemacht? Ryan Babel und Ibrahim Affelei? Ryan Babel und John Heitinger? Ryan Babel und Royston Drenthe? Oder Ryan Babel und Jeffrey Bruma?
Boah, da hast du echt gute Antwortmöglichkeiten dir irgendwie rausgesucht. Also ich würde es jetzt bei keinem ausschließen, irgendwie. Boah, bei so einem Drenthe könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Ich glaube halt bei Heitinger oder Affelei, dadurch, dass die ja wirklich in der Bundesliga auch gespielt haben, hätte das, glaube ich, mal Fums oder Elf Freunde auch ausgegraben. Ah, sehr schwierig. Wer war der vierte noch?
Jeffrey Bruma.
Ja gut, bei Bruma hätte ich es, glaube ich, auch mitbekommen. Mein Bauchgefühl sagt einfach mal Drenthe.
Ja, nehme ich, logge ich ein und ist auch richtig. Unter den Künstlernamen Rio und Roja haben die beiden zusammen aufgenommen. Wenn ihr es euch mal anschauen wollt, kann ich euch das Video von 101 Bars, also 101 Bars mit Z, empfehlen. Könnt ihr bei YouTube eingeben, 101 Bars Rio und Roja, Roja mit Y. Und die sind tatsächlich im Gegensatz dann halt zu Alex Frey oder auch Christian Panda richtig gut. Also passabel, I would say. Also wenn ihr euch nur eins von den beiden Liedern anhören wollt, hört eher die als Zeigsicht.
Und kleine Empfehlung da noch, David Alaba mit dem Song Sag meinen Namen. Auch mit Wiener Schmäh gerappt und orientiert an Say My Name, auch ein absoluter Banger.
Den kenne ich wiederum noch nicht, das muss ich noch mal reinhören. Okay, dann würde ich jetzt wieder zu Julian rüberspringen und dir deine Schätzfrage stellen. Und die dreht sich bei dir wieder um den FC Schalke 04. Wir hatten es eben mit Sebastian Frey. Jetzt geht es aber um eine absolute Legende, Gerald Asamoah. Wie viele Pflichtspiele in allen Wettbewerben hat der dann für S04 gemacht? Du darfst dich um 30 Spiele verschätzen.
Also jetzt noch mal zwei Sachen, ne? Also ich bin mir so sicher, dass der nicht Sebastian Frey heißen kann, aus dem Grunde, weil ich das ja gesehen hätte und direkt an Sebastian Freys gedacht hätte. Deswegen schließe ich das schon mal kategorisch aus. Zum anderen bin ich immer gerade noch bei dem Gedankengang, ob nicht Alaba 207 neulich einen Song gemacht hat mit Udo Lindenberg. Aber ich glaube, das war ein anderer Rapper. So, was war deine Frage?
Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Sebastian Frey war der Torwart früher, der französische. Der heißt Michael Frey, der jetzt bei Schalke spielt.
Ah, ja, was habe ich gesagt? Marlon Frey, ne? Es gibt ja auch einen Marlon Frey, hundertprozentig, der mal bei Leverkusen war oder so.
Boah, keine Ahnung. Sag mir lieber, wie viel Pflichtspieler Gerald Asamoah für Schalke gemacht hat.
Ah, okay, das war die Frage. Good to know für die Beantwortung, wenn man die Frage weiß. Boah, um wie viel darf ich mich denn verschätzen?
Um 30 Spiele plus minus.
Ja, also der war ja erstmal bei Hannover und der war ja nicht so, der war ja seine, lass mich nicht lügen, aber so 11 Jahre oder so hätte ich jetzt gesagt. Also dass der Ende der 90er dahin gewechselt ist, dann ist der zu St. Pauli und dann noch Greuther Fürth. Also ich schwanke gerade irgendwie so um die 300, glaube aber tendenziell eher, dass es weniger sind. Deswegen, ich sage mal 290.
Und damit hast du dich fast um 100 verschätzt.
Wow.
Also es sind tatsächlich 381 Pflichtspiele. Mit den 11 Jahren müsstest du ungefähr richtig liegen, aber in den Jahren hat Schalke halt auch fast jedes Jahr international gespielt.
Ah, Pflichtspiele, okay, ja, ich habe das so auf Bundesliga gemünzt.
Okay, ja. Dann wärst du, glaube ich, ganz gut dabei.
Das war mein Gedankengang.
Ja.
Ah.
Nee, aber insgesamt kam er auf 381 Spiele, unter anderem, nachdem er schon bei St. Pauli und Fürth war und dann zurück in die zweite Mannschaft von Schalke gewechselt ist, kam er noch einmal im DFB-Pokal zum Einsatz und hat schon ordentliche 50 Tore gemacht in den Spielen.
Und kannst du auch nachvollziehen, wie viele Bundesligaspiele er hatte für Schalke?
Kann man grundsätzlich nachvollziehen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr aufgerufen.
Ja, das war die Frage, ob du das jetzt noch machen kannst.
Ja, ich rufe das jetzt auf, aber soll ich dann in der Zeit vielleicht auch einfach schon mal weitergehen? Du hast die offiziellen 0 Punkte gesammelt, dann würde ich jetzt mal Jasper schon mal seine Frage stellen und dann danach noch mal als kleines Addendum oder PS zu deinen Rückfragen zurückkommen. Bist du bereit, Jasper?
Ja.
Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Switcheroo, damit du nicht auch direkt eine Schätzfrage bekommst. Ich würde dir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vereine vorlesen. Und du musst mir sagen, welcher von diesen Vereinen nie von Peter Neururer trainiert wurde, okay?
Mhm, okay.
Alles klar. Also, wir haben den FC Schalke 04, den VfL Bochum, die Alemannia aus Aachen, die Kosmetikfirma aus Aalen, die Arminia aus Bielefeld, den Meidericher Sportverein aus Duisburg, die Fortuna aus Düsseldorf, den FC aus Köln und Rot-Weiß Essen.
Okay, muss ich jetzt schätzen, wie viele oder die Vereine nennen?
Nee, du musst sagen, welcher von den Vereinen nicht von Peter, also Peter Neururer hat die alle trainiert, bis auf einen.
Aha.
Und ich will wissen, welcher nicht trainiert wurde.
Das ist sehr knifflig.
Machst du nochmal Schnelldurchlauf, Stefan?
Ich kann sie nochmal schnell vorlesen, ja.
Ja.
Schalke, Bochum, Aachen, Aalen, Bielefeld, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Essen. Das sind, by the way, auch bei weitem nicht alle Vereine, ne? Ich hätte noch mehr mitnehmen können.
Ja, also bei ein paar Vereinen weiß man es natürlich. Schalke weiß man, Köln weiß man, Duisburg weiß man. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein paar aufgeschrieben, wo ich es gerade überlege. Also ich würde dazu tendieren, dass Aachen, Bielefeld, Düsseldorf oder Essen einer der Vereine ist, den er nicht trainiert hat. Boah, das ist schon schwierig. Irgendwie Aachen habe ich im Gefühl, dass er den auch trainiert hat. Ich schwank gerade zwischen Bielefeld und Düsseldorf, weil ich glaube, Essen hat er auch irgendwann trainiert. Der kommt da auch direkt aus der Ecke. Ich würde mal tippen, dass er Düsseldorf nicht trainiert hat.
Ah, bis dahin super gut hergeleitet tatsächlich. Also genau die Vereine, die du bei denen du sicher warst, da war er genau. Und leider ist er dann aber bei der Arminia nie gewesen. Und Düsseldorf hat er auch mal trainiert.
Okay, na schade.
Das waren dann zum Teil auch schon in den 90ern und so. Da ist es natürlich schwer, das präsent zu haben. Es war schon eine knifflige Frage, aber ich stelle dann Julian gleich eine ähnlich knifflige, würde ich sagen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. dann würde ich bei dir jetzt mal mit einer Frage zum Frauenfußball weitermachen, Julian.
Oh ja.
Und zwar, erstmal, das ist jetzt nicht die Frage, aber ich würde mich trotzdem interessieren, ob du es weißt. Wer hat denn die meisten Länderspiele für Deutschland gemacht im Frauenfußball?
Ich habe nicht mal eine Vermutung. Gerade gedacht, so Nadine Angerer oder so, aber ich glaube eher, weil ich neulich mal über die gesprochen habe.
Hm. Während du noch überlegst, kann ich dir kurz durchgeben, wie viele Bundesligaspiele Gerald Asamoah für Schalke gemacht hat. Das war nämlich 279, du hättest also dann richtig gelegen.
Ja, guck, siehste, also quasi richtig beantwortet.
Ja, er hat aber Pflichtspiele gesagt, er hat nicht Bundesligaspiele gesagt, das muss man dazu sagen.
Das war richtig, hier nicht zu hören.
Richtig geantwortet, aber falsch zugehört, tut mir leid.
Ja, nee, also auf deine Frage, keine Ahnung, wer die meisten Länderspiele der Frauen hat, keine Ahnung, okay. Steffi Jones.
Nee, das ist jetzt ein bisschen gemein, das ist Birgit Prinz tatsächlich mit 214, aber meine Frage, wenn du das schon nicht wusstest, ist die Frage jetzt wahrscheinlich schwierig. Ja. Weil ich wollte fragen, wer die zweitmeisten Länderspiele für die Frauennationalmannschaft gemacht hat. ich gebe die Antwortmöglichkeiten, ja?
Ja, bitte.
Also, weil Nadine Angerer ist es nicht. Ist es A, Ariane Hingst, B, Renate Lingor, C, Kerstin Garefrekes oder D, Kerstin Stegemann?
Dann.
Also, sie sind auch alle in den Top 6 oder so.
Ach so, ja, okay. Ich habe keine Ahnung, Ariane Hingst.
Ah, leider falsch. Kerstin Stegemann mit 191 Spielen ist tatsächlich die an zweiter Stelle der Rekordnationalspielerin in Deutschland.
Wer kommt dann noch so? Ich finde, das sind ja eigentlich auch immer coole Namen, die man so kennt.
Birgit Prinz, Kerstin Stegemann, Ariane Hingst, Anja Mittag, Bettina Wiegmann, Renate Lingor, Sandra Minnert, Nadine Angerer, Doris Fitschen, Annike Kran. Zum Teil kannte ich die jetzt aber auch nicht, muss ich zugeben.
Nee.
Also Fitschen habe ich noch nie gehört.
Ja, ja, und Kran auch nicht.
Ja, Kran habe ich schon mal gehört. Also ich hätte so eine 50-50-Quote fast ehrlicherweise gehabt. Vielleicht so 6, die ich kannte und 4 nicht, aber auch.
Hm. Dann machen wir auch nochmal die Top-Torjägerinnen. Da ist auch Birgit Prinz an der 1, Heidi Mohr, die allerdings 1996 ihr letztes Länderspiel gemacht hat. Und dann sind die Namen doch, würde ich sagen, alle bekannt. Inka Grings, Celia Sasic, Sasic? Oh, verdammt. Alexandra Popp, Bettina Wiegmann, Anja Mittag, Silvia Neid, Kerstin Gare-Frekes und Martina Müller.
Entschuldigung.
Ja,
können wir bei deiner Aussprache.
Aussprache, ja. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Damit habt ihr weiterhin insgesamt einen Punkt bisher gesammelt.
Nice.
Jasper, vielleicht kannst du ja jetzt mit der Schätzfrage das ein bisschen rausreißen. Bei deiner Schätzfrage gibt es auch einen Tipp. Ich weiß nur nicht, ob er wirklich hilft. aber du kannst einen einfordern. Also ich möchte jetzt wissen, und diesmal spezifisch für den Wettbewerb, wie viele Scorerpunkte, also Tore und Vorlagen, hat Vasile Miriuta in der Bundesliga gesammelt? Plus, minus 4.
Okay, plus, minus 4. Okay.
Oder sagen wir plus, minus 5.
Also heute hast du aber auch die Spendierhosen hier an. Okay. also ich weiß, dass der das erste Tor der ersten Premiere-Bundesliga-Konferenz geschossen hat. In Bremen. Manche Sachen, die...
Dann sollte die Beantwortung der Frage ja leicht sein.
Ja, das sollte ein leichtes sein. Also ich würde mal tippen, ich glaube, Cottbus ist das erste Jahr drin geblieben und 2002 abgestiegen. So, bedeutet, der hatte maximal 2 Spielzeiten wirklich dafür Zeit und hat vielleicht so, hat er so 10 Scorerpunkte pro Saison geschafft. Ich meine, das war ja wahrscheinlich so neben so einem Franklin Bittencourt, obwohl der hatte, glaube ich, so 6-7 Tore. Okay, ich muss taktisch denken. Was wäre denn clever jetzt zu sagen?
Also ich glaub, vielleicht wäre es
ja?
Also ich weiß nicht, ob es dir wirklich hilft, aber der Tipp wäre, dass er 63 Spiele gemacht hat. Das würde jetzt in 2 Spielzeiten passen, aber es waren mehr.
Okay. Gut. Dann würde ich mal tippen, 63 Spiele, Abstiegskandidat. Ja, dann wären eigentlich so... Tipp mal auf, ich glaube 30 werden es auf keinen Fall sein. Ich würde mal tippen, ich tippe mal so auf 22.
22 Vorlagen hat er gegeben in 63 Spielen, aber da kommen noch 15 Buden obendrauf. Was ist das für eine krasse Quote, 37 Scorerpunkte in 63 Spielen. Auch viel, viel besser, als er in der zweiten Liga war. Also ein absolutes Phänomen. 37 Scorerpunkte in 63 Spielen. Ich konnte es kaum glauben.
Na gut. Da muss ich mich dann geschlagen geben. Also das sind ja utopische Zahlen.
Ja, ne, das kann man kaum glauben. Damit aber auch weiter geringe Punktzahl. Deswegen versuche ich jetzt nochmal hier mit einer etwas einfacheren Frage. Vielleicht, Julian. Ich würde gerne von dir alle 4 Vereine genannt bekommen, die sowohl von Ewald Lien als auch von Friedhelm Funkel trainiert wurden.
Boah, da muss man ja nachdenken.
Wenn du 3 nennst, gibt es einen halben Punkt.
Also erster Gedanke ist schon mal Köln auf jeden Fall.
Ja.
Funkel war bei Frankfurt, bei Hansa auf jeden Fall.
Ist das eine Antwort?
Ja, Hansa ist eine Antwort.
Mhm.
Also Lien war auch bei Hansa. Bei Frankfurt war der Lien nicht und bei Gladbach war der Funkel nicht.
Mhm.
Zumindest nicht in den 2000ern.
Nee, die beiden Vereine sind nicht dabei.
Wo waren die denn noch überall? Jetzt gehe ich gerade Vereine durch, das kann halt ein bisschen dauern.
Oh weh.
Die Frage ist, war Ewald Lien mal bei Fortuna Düsseldorf Trainer?
Ich weiß die Antwort.
Ach so. Gut, man muss sagen, das ist nicht immer der Fall, wenn hier der Fragensteller irgendwelche Fragen stellt.
Ich habe jetzt auch gerade angefangen, nochmal nachzuschauen.
Ja, nee, also jetzt bin ich ein bisschen lost nach Köln und Rostock.
Also es gibt noch, ja, willst du aufgeben, soll ich dir noch einen Tipp geben, aber eigentlich ist es ja schon so ausgelegt, dass du noch einen sagen musst, um einen halben Punkt zu bekommen.
Ja, Ewald Lien war noch bei St. Pauli Trainer. Ich glaube sogar mehrfach, aber da war Funkel sehr, sehr sicher nicht.
Korrekt.
Wo waren die noch? Lien war auch mal 60 Trainer, aber da war Funkel auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also muss ich tatsächlich jetzt aufgeben? Weiß ich nicht.
Also dann zunächst mal zu deinem letzten Punkt. 2013, 2014 war Friedhelm Funkel Trainer bei 1860 München.
Ah, gut, dann wäre das einer gewesen.
Ja, das wäre einer gewesen. Und der andere Verein, der noch fehlte, war der MSV Duisburg. Das war doch dann, das war damals so der Joke, weil Funkel hat irgendwie, Ewald Lienen hat irgendeinen Verein trainiert, ist dann entlassen worden und anderthalb Jahre später war dann Friedhelm Funkel da und das war bei Duisburg, Rostock und Köln jeweils so und die Stationen hatte Funkel auch nacheinander. Lienen war, glaube ich, zwischendurch kurz nochmal bei Teneriffa, aber die haben da die ganze Zeit letztendlich vom anderen übernommen.
Mhm.
Oh, vor allem, das sind ja auch alles so Abstiegskandidaten um die Jahrtausendwende auch wirklich, ne?
Ja.
Also so alle Vereine, die ja gerade im Raum standen. Wahnsinn. Ja gut,
um die Jahrtausendwende war 1860 auch mal fast Champions League, ne?
Ja gut, aber auch 2004 abgestiegen. Also ja, so ein, zwei Jahre waren die auch mal besser.
Ja.
Ja, das stimmt.
Hm. Gut, dann bin ich ja immer noch bei souveränen 0,5 Punkten.
Mhm.
Stark.
So wie Jasper, der jetzt dann aber davonziehen kann. Mit seiner eigenen Frauenfußballfrage, die aber, glaube ich, ein bisschen einfacher ist. Von dir würde ich nämlich gerne wissen, welcher Verein seit der Einführung der eingleisigen Frauen-Bundesliga 1997 alle Saisons dabei war? Da gibt es nur einen.
Okay, also das wird wahrscheinlich entweder Turbine Potsdam oder, wie hieß denn der Verein, wo Birgit Prinz war? War es der erste FFC Frankfurt? Ich glaube, das wird wahrscheinlich einer von den beiden gewesen sein. Letzten Jahre waren jetzt immer Bayern oder Wolfsburg irgendwie sehr gut, deswegen habe ich das auch nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlicherweise, wer dann noch dahinter war. Ja, ich tippe jetzt einfach, obwohl es schwierig, ja, ich tippe jetzt einfach mal auf Turbine Potsdam.
Puh. Das ist richtig.
Ich finde das interessant. Jasper, du hast dir die Antwort quasi irgendwie so ein bisschen selbst gegeben. Weil du ja schon im Präteritum geredet hast, oder? Also war dir nicht klar, dass aus dem ersten FFC Frankfurt, ja Eintracht Frankfurt quasi hervorgegangen ist?
Nee, das war mir wirklich nicht klar. Okay, interessant.
Die Bezeichnung ist aber auch ein bisschen falsch. Also die Eintracht hat irgendwann die Frauenfußballmannschaft, also den Verein 1. FFC Frankfurt, dessen Frauenfußballmannschaft eingegliedert und dann hat sich der Verein 1. FFC Frankfurt aufgelöst. So war da die Reihenfolge.
Ah,
wenn
okay.
Ich mich alles täuscht, haben aber sogar Eintracht Frankfurt und der erste FFC Frankfurt, nee, haben glaube ich nicht mal zusammen in der ersten Liga gespielt, aber der FSV Frankfurt war ja auch noch lange sehr gut im Frauenfußball. Naja, anyways. Turbine Potsdam ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Jasper liegt damit 1,5 zu 0,5 in Führung. Das ist insofern noch spannend, weil Turbine Potsdam aktuell mit einem Punkt letzter in der Frauenbundesliga ist. Da könnte diese Serie also am Ende des Jahres reißen. So, und dann sind wir bei der letzten Frage. In der treten die tatsächlich gegeneinander an.
Oha.
Die Bayern haben ja in diesem Wintertransferfenster noch einen aktuellen absoluten Superstar geholt mit Joao Cancelo. Nach meiner Zählung, die zu 80% falsch ist, ist er der 32. Portugiese in der Bundesliga. Julian, du hast angefangen, du darfst jetzt als erstes einen weiteren Portugiesen nennen, bis einem von euch keiner mehr einfällt.
Okay, dann fange ich an mit Petit.
Mhm. Wer Petit sagt, muss auch Maniche sagen.
Das ist genau richtig.
Ganz alte Regel. Dann wäre es noch offensichtlich Hugo Almeida.
Von dem hätte ich ja fast ein Foto, wenn du es hinbekommen hättest, Julian, ne?
Das kannst du mir nicht jedes Mal vorwerfen.
Ich werde es dir für immer vorhalten.
Okay, wer auf jeden Fall auch noch Portugiese war oder nach wie vor ist. Oh Mann, ey. Ja, ist auch für mich hier gleich die 90. Minute. Fernando Meira.
Ja, sehr schön.
So, jetzt bin ich wieder dabei, gerade Vereine schon durchzugehen. Ein Ticken zu früh, wie ich finde.
Ja, das ist deutlich zu früh.
Aber ich habe keinen guten Tag, deswegen. So, die richtigen Stars gab es da gar nicht. Ich überlege gerade, Linksverteidiger von Gladbach, ob der Brasilianer oder Portugiese war. Und ich meine C. Antonio.
Ist das die Antwort?
Nee, warte mal.
Nee, ist richtig. Ist die Antwort.
Ah, ja, okay. Ja, danke. Ich wollte gerade noch sagen, nee, ich glaube, der ist doch Brasilianer. Scheiße.
Ja, wer auf jeden Fall auch noch Portugiese ist und bei Bayern gespielt hat, war Renato Sanches.
Ja, ich finde, der war wirklich noch offensichtlich.
Ja, in der Tat. Boah, ich finde, Portugiese ist gar nicht so leicht.
Man könnte meinen, auch das echt ist leicht. So leicht.
Es sind auch viele schwierige Spieler dabei, aber es gibt noch einige, die aktuell in der Bundesliga auch aktiv sind.
Doch, der Mann mit der geilsten Frisur, Abel Xavier.
Ja.
Der müsste Portugiese gewesen sein.
Okay, nicht schlecht. Ich hoffe, ich vertausche jetzt die Vornamen nicht, aber der aktuelle Dortmund-Außenverteidiger, Rafael Guerreiro.
Der ist Portugiese, das ist richtig.
Ja, ich war mir gerade beim Vornamen wie so häufig nicht sicher.
Der Ball liegt bei dir, Julian. Ja, du weißt ja nichts mehr.
Wie gesagt, Vereine durchgehen. Also FC Köln haben wir ja im Grunde schon abgefrühstückt. Boah, Gladbach hatten wir jetzt den C. Antonio. Düsseldorf, keine Ahnung.
Warum als nächstes Düsseldorf in deiner Herangehensweise?
Naja, weil ich gerade die Region hier, das Rheinland quasi so durchgehe. Oder den Niederrhein. Der FC Düren auch nicht.
Oh Gott. Ich glaube, ich gebe den Punkt Jasper, wenn du so weitermachst.
Lautern.
Also, es gibt noch einen aktuellen Bundesligaspieler von Frankfurt, einen von Leipzig.
Frankfurt?
Einen von Union.
Einen, der spielt. Doch, Union und Frankfurt weiß ich beide. Jetzt ist die Frage, welchen ich nehme. Bei Union ist der Innenverteidiger, der heißt Diogo Leite.
Ja.
Das ist ein verdienter Punkt. Den habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise.
Den habe ich neulich im Kicker zum ersten Mal gelesen.
Ah, nicht schlecht.
Also in der Zeitschrift habe ich mir gekauft. Habe ich ein Interview mit. Jetzt fällt mir noch jemand ein. Erzähle ich gleich.
Oh Mann, das ist fies. Das ist jetzt fies. Jetzt ist bei dir der Bann gebrochen. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viele. Boah, ich bin gerade echt unsicher. Aber ist bei Leipzig ist André Silva, der Stürmer, Portugiese.
Ja, genau.
Ja, dieses Interview meinte ich mit ihm. Das habe ich im Kicker neulich auch gelesen. Über eine Seite, und es war das nichtssagendste Interview, was ich jemals in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ich habe mich so geärgert danach. Ich habe mich über jeden Satz aufgeregt, der da drin stand. Das war wirklich eine Floskel nach der anderen. ja, aber mir ist ja davor noch ein anderer eingefallen, nämlich bei Frankfurt, der auch bei Schalke gespielt hat. Hier Paciencia.
Dann gibt es noch einen bei Frankfurt.
Boah, noch ein Portugiesen bei Frankfurt. Oh, das.
Auch noch nicht so lange, wenn ich mich alles täuscht.
Ja, schwierig, weil ich finde, die haben halt generell ja irgendwie schon so eine Multikulti-Truppe, wo echt viele Spieler jetzt rumlaufen, wo ich die Nationalität nicht genau benennen könnte. Hm. Und ich finde es halt auch immer so ein bisschen fies, weil man auch hier und da mal überlegt, ob es vielleicht nicht ein Brasilianer oder doch Portugiese war. Ich bin nämlich gerade ehrlicherweise bei so einem Pinto am Überlegen, ohne den jetzt schon einloggen zu wollen.
Meine Rückfrage wäre auch welcher?
Ja, gut, die 79 Namen kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich denke jetzt an den Pinto, der bei Hannover gespielt hat. Pinto, da Silva, so und so. Überleg noch mal ganz kurz, ob mir irgendwer anderes noch einfällt. Ich denke auch die ganze Zeit so an WM und EM, aber da... Ach, warte mal, mir fällt, glaube ich, noch ein Torhüter ein. Hat bei Bielefeld, glaube ich, gespielt. Und der hat nämlich mit Cristiano Ronaldo, glaube ich, gern mal Schusstraining gemacht. Und das dürfte, ich glaube, Ruben Fernandes dürfte das gewesen sein.
Ja, Ruben Fernandes ist der Südafrikaner.
Ja, scheiße.
Daniel Fernandes, ich lasse das mal durchgehen, ja?
Wie?
Ja, komm.
Nee, das finde ich skandalös.
Ja, ist mir egal.
Das ist ja wohl der falsche Spieler.
Ja, das ist der falsche Spieler, ja.
Also das ist einfach ein anderer Spieler.
Das stimmt, aber also ich finde so ein paar Spieler, die könntet ihr noch ruhig noch nennen. Also einer, der war ehemals bei Wolfsburg, einer, der ist aktuell bei Stuttgart, diverse Pintos.
Ja, also Sergio Pinto und der andere war, ich habe ihn vor Augen, der war auch mal bei Hertha, glaube ich.
Ja.
Roberto?
Ja.
Ja. Und Wolfsburg fällt mir auch direkt ein, Verinha.
Ja. Und Stuttgart, wenn du den jetzt noch nennst, hast du gewonnen.
Weiß ich nicht. Spielt Stuttgart? Aktuell da?
Ja.
Sag mal eine Position.
Eher offensiv, würde ich sagen.
Das hilft mir nicht.
Ich weiß auch nicht, ob es stimmt.
Philipp Förster. Ach nee, der spielt gar nicht Bochum. Da. Nee, Chris Führig. Das ist auch eine Person, oder? Chris Führig und
Daniel
Philipp Förster.
Daniel Birovka war. Nee, gibt es nicht noch so einen. Ich habe jetzt, glaube ich, verloren, weil Jürgen jetzt 3-4 mehr genannt hat. Gibt es nicht noch so einen Mané oder so noch? Den sie von Lissabon geholt haben? Einen dunkelhäutigen. Ja.
In die aber Richtung? Der ist, glaube ich, nicht Portugiese. Ich meine Thiago Tomás eigentlich.
Mhm.
Und soll dann auch genug sein. Ich würde auch sagen, Julian hat das geholt. Wer aktuell noch bei Frankfurt spielt, ist Aurelio Buta.
Ah. Auch
Portugiese.
Hat er nicht neulich sein erstes Bundesliga-Tor geschossen?
Ja, ja.
Ja, da hatte ich zum Beispiel gedacht, wo kommt Boré her? Wisst ihr das?
Kolumbien.
Ah, also ich merke wirklich, also es gibt bei mir so die letzten 3-4 Jahre schon einen Cut so vom Wissen, was so viele Bundesligaspieler angeht. Also ich glaube, wir werden dann später auch, wir wahrscheinlich sowieso ganz doll, so eine Fußball-Opas sein, die dann auch immer noch von den Bundesliga-Classics von 2002 berichten.
Ich glaube, das sind wir schon.
Das sind wir jetzt schon auch, ne? Das wird noch schlimmer wahrscheinlich. Das wird noch schlimmer wirklich im Alter.
Aber um das nur nochmal jetzt hier abzubinden, die anderen Spieler sind nicht mehr so spannend, aber 1,5 zu 1,5 ging es bei euch aus.
Ja, kann ich mit leben am Ende.
Ja, ich denke,
es aber also schwierige Fragen.
Ja, sehe ich ein, aber nicht unbeantwortbar. Also zum Beispiel die mit Lienen und Funkel. Hätte man drauf kommen können.
Also die fand ich echt schwierig, muss ich sagen. Weil so Lien und Funkel, die könnten auch tendenziell jeden Verein, der nicht Bayern, Schalke oder Dortmund war, trainiert haben. Aber
ja, das ist bei Peter Neururer ja wirklich der Fall. Also da habe ich ja noch einiges ausgelassen bei deiner Auflistung da.
Ja, glaube ich. Ach ja.
Ich habe quasi nur die westdeutschen Vereine genommen, die er trainiert hat. Hab Hertha, Saarbrücken, Hannover, Offenbach rausgelassen. Naja, anyways, ich gratuliere euch beiden zum geteilten ersten Platz und
danke
euch für diese wunderbar lustige Aufnahme des Podcasts.
Es war mir auch wie immer eine Freude. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon, wahrscheinlich bei unserer längsten Folge jemals. Ich wünsche euch schöne Tage im Februar und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und überlasse Julian die letzten Worte. Adios.
Ja. Wie immer gilt natürlich auch bei uns, die ja tatsächlich immer sehr viel Unfug reden, auch die Unschuldsvermutung für Peter Fischer. Von daher Free Petey und ja, euch schöne 2 Wochen. Wir hören uns wieder, beantwortet die Frage und bleibt uns treu. Tschüss.